Ja, vielen Dank. Rowhammer. Echt abstrus, noch nie gehört. Wer hat schon mal gehört von euch? Wow, das ist größer als null, das nehme ich, sehr gut. Ja, darüber wollen wir heute sprechen. Vielleicht noch ein Feedback. Wer könnte erklären, was Rowhammer ist? Oh, das sind auch größer als null. Sehr gut. Okay, aber ich mache das einfach mal. Wir wollen über Rowhammer sprechen, Grundlagen, aktuelle Entwicklung. Mein Name ist Jeremy oder J-Boy und ich arbeite hier da hinten am Institut für IT-Sicherheit und mache da so Rowhammer-Sachen. Also, wie vielleicht das Titelbild schon verrät, geht es irgendwie um Arbeitsspeicher, also dieser komische Riegel hier. Ich habe noch ein Bild dafür. Wie geht das? So. Dieser komische Riegel da ist Arbeitsspeicher. Die Älteren von euch werden sich erinnern, damals hatten wir so Computer, die man auseinanderbauen konnte, wieder zusammenstecken konnte. Und da waren solche Riegel drin. Gibt's heute immer noch. Aber häufig haben wir schon so Laptops wie hier und so, das ist irgendwie so festgelötet. Macht aber nichts, ist technisch alles das Gleiche. Hier haben wir jetzt dieses nette Stockfoto-Model, das uns hier so ein Arbeitsspeicher in den Bildschirm hält. Und um die Dinger geht's heute. Die werden benutzt, um irgendwie ja Zwischenergebnisse von Berechnungen zwischenzuspeichern. Wenn irgendwie ein Computer 1 plus 2 rechnet, dann kommt irgendwie 3 raus meistens. Und jetzt hat er nicht genug Speicher, um das in seinem Cache zu halten und will das irgendwie zwischendurch speichern. Und dann benutzt man eben hier solchen Arbeitsspeicher. Und um die soll es heute gehen, denn wie Forscher herausgefunden haben, vor irgendwie 10 Jahren, gibt es so einen interessanten Effekt, den man benutzen kann, um Berechnungen zu manipulieren. Also üblicherweise, wenn wir mit einem Computer irgendwas berechnen und so ein Zwischenergebnis speichern, dann wollen wir, dass die Ergebnisse tatsächlich auch sich nicht verändern, außer wir wollen das. Das nennt sich so Memory Isolation, Memory Protection. Und das können wir vielleicht kaputt machen. Schauen wir doch mal. Gucken wir uns mal hier solche Arbeitsspeicher an. Das sind jetzt verschiedene Generationen von Arbeitsspeicher. DDR1 gibt es seit 1989 nicht mehr. Und irgendwie später kamen dann verschiedene Generationen, DDR2, 3, 4. Und ja, so ein klassisches Thema in der Informatik allgemein ist, dass sich die Kapazitäten und die Leistungsfähigkeiten von Computern immer so verdoppeln in 2 Jahren. Also alle 2 Jahre verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit, hier die Kapazität auch von Arbeitsspeicher. Und das ist also ein exponentielles Wachstum. Wir können allerdings beobachten, also wenn wir uns hier diesen, wenn wir uns hier diese Dinger angucken, diese kleinen schwarzen Rechtecke, das ist das, wo tatsächlich die Daten gespeichert sind. Der Rest ist nur so Platinen, Spannungswandler, keine Ahnung, so ein Physikkram, habe ich auch keine Ahnung von. Aber diese schwarzen Kästen, da sind die Daten drin. Von Generation, sagen wir mal, 2 zu Generation 3, haben wir irgendwie von 1 Gigabyte Speicherkapazität zu 2 oder sogar 4 Gigabyte Speicherkapazität auf der gleichen Fläche. Das heißt, irgendwie muss da was passiert sein. Irgendwie haben die Hersteller, Samsung, Micron und wie sie alle heißen, sind in der Lage gewesen, viel mehr Speicher auf gleicher Kapazität zu bauen. Das heißt, weil es irgendwie Physik, Elektrotechnik ist, sie haben irgendwie dünnere Leiterbahnen benutzt. Und das, Spoiler, werden wir irgendwie ausnutzen, weil da dann irgendwie so Physikkram passiert. Wir gehen noch mal ein bisschen tiefer rein. Also jetzt gerade sind wir quasi so auf dieser Makroebene. Wir gehen jetzt hier in so einen Chip rein und gucken uns, wie wirklich dieser so Speicher organisiert ist. Und der ist irgendwie so organisiert. Das ist jetzt schon fast Elektrotechnik. Ich habe auch ein bisschen Angst. Wir haben alle Angst. Das ist ein Safe Space hier, okay? Also, Arbeitsspeicher ist organisiert in Zeilen und Spalten, in so einer Matrix-Schaltung. Also wir haben hier so Zeilen, ja, hier in diesen kleinen Bubbles, da sind jetzt so einzelne Bits von euren Berechnungen drin, so einzelne Ziffern sozusagen, von der Zahl, die wir uns merken wollen. Und sagen wir mal, wir haben jetzt hier für unser tolles Programm irgendeinen Wert zwischengespeichert. Jetzt wollen wir den abrufen. Und dafür schicken wir hier über diesen Bus, nennt sich das. Hierüber schicken wir ein Signal, um diese Linie hier zu aktivieren. Da wir es irgendwie mit so elektrotechnischen Systemen zu tun haben und wir irgendwie so einen Stromstecker am Computer haben, ist das irgendwie Strom, der da fließt. Ja, und der fließt hier irgendwie jetzt so durch. Wenn wir diese Reihe haben wollen, wird diese Reihe aktiviert, wird hier so runtergeschickt in diesen Row-Buffer, nennt sich das. Und da liegen dann die Daten drin und können abgerufen werden. Oder wenn wir jetzt diese Reihe hier haben wollen, müssen wir die aktivieren und dann wird die geladen. Jetzt erinnern sich vielleicht manche an den Physikunterricht. Ich hatte keinen Plan von Physik. Ich habe das erst während meines Studiums und danach irgendwie gelernt. Es gibt diese rechte Faustregel. Kennt ihr noch jemand? Das ist so, ja, irgendwie man hat so einen Stromleiter und dann schickt man da so Strom durch. Und wenn man da jetzt Strom durchschickt, dann gibt es so diese Faust, die geht um den Leiter rum und induziert dann ein Magnetfeld um den Leiter. Irgendwie so ein Kram, keine Ahnung. Spannendes Konzept, weil das passiert ja auch. Weil das sind Leitungen, ne? Es sind hier einfach Drähte, nur halt ganz, ganz kleine Drähte. Wenn wir also hier einen Strom durchschicken, dann wird hier ein Magnetfeld induziert. Und die, die noch weiter in Physik aufgepasst haben, wissen vielleicht auch noch, dass andersrum auch ein Magnetfeld wiederum einen Strom induziert. Das heißt, wir haben hier ein Magnetfeld, also ein Strom, der ein Magnetfeld induziert, der hier so rumstrahlt und dann plötzlich hier wieder einen Strom induziert. Wenn wir also ganz, ganz schnell und ganz, ganz doll auf diese Reihe zugreifen und das auch dann ganz doll wünschen, dass es tatsächlich was passiert, dann kann es passieren, dass wir plötzlich hier einen Strom reinschießen, der eigentlich technisch gesehen nicht vorgesehen war. Und genau das ist das, was Forscher vor mittlerweile 11 Jahren, glaube ich, herausgefunden haben. Das war die Forschungsgruppe von Uno Mutlu. Heute ist Uno Mutlu Institutsdirektor an der ETH Zürich. Ich weiß nicht, ob das damals auch schon war. Vermutlich, weiß ich nicht genau. Und das haben die herausgefunden. Und das ist super für Hacker, IT-Sicherheitsforscher und irgendwie technisch Interessierte, weil plötzlich können wir irgendwie Speicher manipulieren, der uns vielleicht gar nicht gehört. Weil in dieser Zeile hier liegt vielleicht auch irgendwas drin, aber das ist vielleicht gar nicht unser Datenpunkt, sondern der von einem anderen Programm, das gerade parallel läuft. Keine Ahnung. Ich habe das mal versucht, mit einem sehr alten Meme zu verdeutlichen, wie wahrscheinlich Uno Mutlu und seine Forschungsgruppe damals geguckt haben. Die dachten sich, wow, Many Bitflip, also Bitflip heißt, wir verändern irgendwie den Zustand von Speicher, Much Cryptography, Broken Computer und so weiter, das hier in der Mitte, manche vielleicht haben mal Algebra gehört oder so, Computer Security und haben so von RSA gehört, ein Verschlüsselungsverfahren. Stellt sich mich raus, dass dieses RSA-Verschlüsselungsverfahren sehr anfällig ist gegen solche Angriffe, also gegen so Bitflips. Und ja, wir stellen uns mal so vor, keine Ahnung, die programmieren können. Wir haben hier so ein Programm, das irgendwie Authentifizierung macht. Wir wollen uns irgendwo anmelden oder so und dann gibt es so einen Passwortcheck. Und wenn das Passwort korrekt ist, dann darfst du irgendwie weitermachen. Ja, und angenommen, wir hätten hier uns nicht korrekt authentifiziert, dann steht da 0 drin, ja. Und auf einmal haben wir ein Bit geflippt und dann steht da 1 drin oder irgendwas größer als 0, also ungleich 0 reicht uns ja schon. Und plötzlich sind wir in dem System drin, wo wir nicht rein dürfen. Das ist irgendwie schlecht. Also für Speicherhersteller, für Hacker ist cool, für die Hersteller ist schlecht. Deswegen dachten sich die Hersteller, scheiße, was machen wir denn jetzt? Und dann haben sich so Ingenieure von Samsung und so haben sich dann hingestellt und haben so ganz konzentriert auf dieses Zustandsdiagramm geguckt, das sie vielleicht auch selber nicht so ganz verstehen. Und irgendwann sagte einer, Moment mal. Das müssen wir uns mal genauer angucken. Das hier ist nämlich Refresh. Ist nicht so wichtig, gibt schon länger. Diesen Bereich, den braucht man sozusagen, um zu gewährleisten, dass Arbeitsspeicher nicht zwischendurch einfach seinen Zustand verliert, weil irgendwie fließt da immer so ein bisschen Strom weg und so weiter und irgendwie geht da mal was verloren. Deswegen muss man hin und wieder mal diese Zeile neu refreshen, also neu laden und neu bespielen. Jedenfalls haben sie sich überlegt, okay, wenn es so einen Rowhammer-Angriff gibt, dann wird eine Zeile ganz, ganz oft geladen und wieder zurückgeschrieben und wieder geladen und wieder zurückgeschrieben und wieder geladen. Das geht die ganze Zeit so hin und her. Das ist ein sehr spezifisches Zugriffsmuster, das man einfach erkennen kann und dann ja quasi so ein Refresh-Kommando erzwingen kann, um die Zeile neu zu laden. Ja, und das hat man dann auch gemacht. Beim nächsten Speicherstandard hat man gesagt, okay, wir versuchen, solche spezifischen Speicherzugriffsmuster zu erkennen, um solche Rowhammer-Angriffe zu verhindern. Also ich habe es nochmal hervorgehoben, egal. Wow, das ist eine sehr gute Grafikqualität. Also beim nächsten Speicherstandard DDR4 hat man dann diesen Target-Row-Refresh-Mechanismus etabliert, der eben solche Zugriffsmuster erkennen will und damit dann diese Angriffe kaputt machen will. Also wir sehen das hier, DDR3, hier haben wir ganz, ganz viele Bitflips, 10 hoch 5 ist eine große Zahl und hier unten 10 hoch 0, beziehungsweise 0 ist eine sehr kleine Zahl. Und das hat uns dann traurig gemacht als Sicherheitsforscher. Und Was können wir jetzt machen? Schwierig. Wenn wir irgendwie nicht weiter wissen, machen wir meistens Fuzzing. Fuzzing bedeutet, wir schmeißen so lange irgendwie mit Sachen auf das Programm, bis doch wieder irgendwas funktioniert. Also im Grunde genommen, wir lassen hier 100.000 Leute durch dieses Labyrinth durchlaufen und einer wird schon am Ende durchkommen. Und genau das machen wir bei Rowhammer-Angriffen heutzutage. Da gibt es dann irgendwie ganz viele Arbeiten, die verschiedene Fuzzing-Mechanismen vorstellen. Hier ist eine ganz tolle Tabelle, wo ganz viele Sachen stehen. Das sind ganz viele Zahlen, kleine Zahlen, Nullen. Das war's. Vielen Dank.